Letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, was es heißt, dass wir Erben von Jesus sind. Und ich hatte euch ein Gebet mitgegeben mit dem Thema Wachse in mir, Jesus. Und ich möchte das heute nochmal aufgreifen, weil ich gemerkt habe, dass in diesem Thema noch viel mehr drinsteckt, als ich letzten Sonntag habe sagen können. Ich komme nochmal auf Römer 8 zurück, wo es heißt, dass wir Erben Jesu sind. Da heißt es, so sind wir aber Kinder, sind wir Kinder Gottes, dann auch Erben. Sind wir Erben Gottes, dann sind wir Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm verherrlicht zu werden. Und dann gibt es noch ein paar Verse, wo es darum geht, dass er in uns wohnt. Das ist Vers 9 bis 15, 16. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, also nicht menschlich, sondern von Gott, da er ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, aber der Geist ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Das heißt, unser Körper wird einmal sterben, aber unser Geist ist auferweckt und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in uns euch wohnt und so weiter. Es ist eine ziemlich geballte paulinische Sprache, Römer 8, da steckt echt viel drin. Es geht darum, Christus lebt in uns. Da kann man auch sagen, Jesus lebt in uns, der Heilige Geist lebt in uns. Das ist dasselbe. Und das hat Auswirkungen. Er macht euch uns zu Kindern, zu Söhnen Gottes. Durch den Geist, der in uns wohnt, rufe er aber Vater. Und dann kommt dieses, sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben, Miterben Christi. Wir sind Erben dadurch, dass er in uns lebt. Er lebt sein Leben durch uns oder wir leben sein Leben in uns. Das ist mir in einer Zeit der Stille so ins Herz gefallen und dann habe ich gebetet und wie ich es oft tue, wenn ich mich mündlich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann, dann bete ich schriftlich, schreibe es einfach auf in mein stille Zeitheft und dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben und es wurde das Gebet daraus, was ich letzten Sonntag euch ausgeteilt habe. Es gibt in verschiedenen Gesangbüchern, kirchlichen Gesangbüchern auch ein Gebet, das heißt Wachse in mir, Jesus. Das ist von einem Jesuiten. Und damit habe ich eigentlich angefangen. Das kannte ich und habe es gebetet. Und dann mache ich das manchmal so, dass es gab eine Zeit, wo ich nur frei gebetet habe, wo ich mit vorformulierten Gebeten gar nichts anfangen konnte, weil ich dachte, ich will ja da nicht was nachbeten, was jemand anders aufgeschrieben hat. Und ich habe aber in den letzten Jahren entdeckt, dass es durchaus meinem Beten Tiefe verleihen kann, wenn ich etwas nehme, ab und zu. Meistens bete ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist, aber wenn ich ab und zu etwas nehme, was schon mal jemand aufgeschrieben hat, und dann kommt es so, dass ich es weiter bete, weil mir dann noch weiteres einfällt. Und dann inspiriert mich so ein vorformuliertes Gebet dazu, es weiter zu beten, mit meinen eigenen Worten und es berührt mich dann. Gut, es heißt, wachse in mir, Jesus. Und ich lese es, ich habe dann letzte Woche zum ersten Teil noch etwas dazu gesagt. Also es geht einfach darum, ich bin letzten Sonntag angefangen mit dem Licht der Welt, was wir sind und dass Jesus Sinn ist, Licht der Welt. Und manchmal kann man ja zweifeln, bin ich jetzt wirklich Licht der Welt? Auch wenn Jesus mir das zusagt und für mich war so ein Schlüssel, er ist das Licht der Welt und wenn er in mir lebt, dann leuchtet er. Und je mehr er in mir lebt und je mehr er sich in mir ausbreiten darf, desto mehr kann sein Licht leuchten. Und das ist dann aber ganz entspannt für mich, weil ich muss mich nicht anstrengen zu leuchten, sondern ich kann einfach zulassen, dass er in mir wirkt und er in mir sich ausbreitet. Ja, und dann kam ich dazu, das ganze Evangelium nochmal zu lesen und zu entdecken, was denn von ihm in mir sich ausbreiten möchte. Und dann habe ich dieses Gebet geschrieben. Wachse in mir, Jesus, in der Gewissheit, Sohn oder Tochter des Vaters zu sein, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Wachse in mir, Jesus, in der starken Verwurzelung in deinem Vater, in der Liebe zum Vater, in der Fähigkeit, Belastendes beim Vater abgeben zu können, in der Freiheit, das Leben zu genießen, Feste zu feiern und dabei keine Berührungsängste zu haben, in der Unabhängigkeit von den Meinungen der Menschen, in der Fähigkeit, mich abzugrenzen und Nein zu sagen, ganz bei dir zu sein, beim Vater, und in dem Mut, Dinge zu tun und zu sagen, die unkonventionell sind. Dieser erste Abschnitt hat zu tun mit unserer Identität als Gotteskinder. Diese Identität, dass wir wissen, ich gehöre zu ihm und seine Identität gibt mir Identität. Das, was Jesus von seiner Taufe empfangen hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, sagt er zu uns auch. Du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter. Das gilt uns und das gibt uns Festigkeit in unserem Leben und damit fängt es eigentlich an, dass das, was Jesus eben auch als Identität hatte, in uns wächst. Dieses starke Rückgrat, was er hatte, durch die Identität im Vater verwurzelt zu sein und den Vater zu lieben und mit dem Vater verbunden zu sein. Habe ich letzten Sonntag was zu gesagt. Ich habe drei Wörter gestrichen. Da hat mich eben jemand darauf hingewiesen, da stand in der Unabhängigkeit von den Meinungen der Menschen, besonders der Frommen. Als ich das geschrieben habe, habe ich an die Pharisäer gedacht und an die Christen, die immer alles besser wissen und auf alles eine Antwort wissen. Die können nämlich etwas nervig sein. Ich glaube, dass wir als Christen nicht auf alles eine Antwort haben und nicht auf jeden Pottendeckel. Und die habe ich gemeint, aber natürlich denke ich, wir sind ja alle fromm, hoffe ich. Und natürlich möchte ich mir etwas sagen lassen von meinen christlichen Geschwistern. Und von daher habe ich dieses gestrichen aufgrund eines Hinweises von einem von euch letzte Nacht noch. Danke für das aufmerksame Hören. Okay, heute geht es um den nächsten Abschnitt. Und da sehen wir das jetzt auch an der Wand. Wachse in mir, Jesus, in der Fähigkeit, ganz da zu sein, da, wo ich jetzt bin, und die Menschen zu sehen, ihre Nöte, ihr Potenzial und ihre Berufung. Wachse in mir, Jesus, im Erkennen dessen, was der Vater tun will, in der Fähigkeit, die Werke des Vaters zu sehen, ich füge hinzu und zu tun. Darum soll es heute gehen. Ein Mann wurde einmal gefragt, warum er trotz der vielen Beschäftigungen immer so glücklich sein könnte. Und er sagte, wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich liebe, liebe ich. Dann fiel ihm der Fragesteller ins Wort und sagte, das tun wir doch auch, was machst du darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, stehe ich, wenn ich gehe, gehe ich. Wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch. Aber er sagte zu ihnen, nein, das tut ihr nicht. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Gibt es jemand von euch, der sich davon angesprochen fühlt? Ja, ich sehr. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Wenn ihr hier sitzt, seid ihr schon beim Mittagessen und beim Nachmittagsprogramm oder schon morgen am Arbeitsplatz. Wir können durch die Welt stolpern und nie da ganz da sein, wo wir gerade sind. Und es gibt zwei Varianten. Wir können in der Vergangenheit sein. Das gibt's ja auch, die Variante. Dass wir, wenn wir hier sind, reflektieren. Was war diese Woche? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gesagt? Was hat mir jemand anders angetan? Was hätte ich besser tun können? Was hätte ich besser lassen können? Was war... weiß ich was. Oder natürlich auch, was war schön? Ach, mein letzter Urlaub, wunderbar. Was war das schön. Und wenn man älter wird, dann entdecke ich mich dann auch immer wieder mit meinen Altersgenossen. Damals, 50er, 60er Jahre, unsere Kindheit damals. Ich werde am Freitag den Ort besuchen, zum ersten Mal, richtig wieder, in dem ich gewohnt habe von 1957 bis 60. Nee, kann nicht sein, bis 64, 7 Jahre. Und ich werde die Freundin, mit der ich damals, die damals meine beste Freundin war, Heike, die werde ich besuchen. Und ich werde an all die Orte gehen, wo ich damals, die ich damals auch kannte. Ich bin gespannt, ob ich es wiedererkenne. Aber das ist so eine Nostalgiephase. Ich glaube, da kommt man erst hin, wenn man so über 50 ist. In das Bedürfnis, das wieder zu sehen, was man damals mal erlebt hat. Man kann die Gegenwart verpassen. Also ich denke, das ist jetzt in Ordnung, hoffe ich mal. Nee, doch schon, glaube ich schon. Aber man kann die Gegenwart verpassen, indem man in der Vergangenheit lebt. Bei noch älteren Leuten ist das dann oft so. Aber das Leben ist heute, es ist hier. Gott ist hier, jetzt. Manche sind eben aber auch schon in der Zukunft, eben beim nächsten Termin, bei der nächsten Aufgabe, beim nächsten Gespräch, bei der nächsten Herausforderung und beim nächsten Urlaub, der ja noch so lange auf sich warten lässt, nämlich wahrscheinlich ein Jahr lang. In beiden Fällen verpassen wir die Gegenwart, Gott in der Gegenwart, letztlich auch das Leben, denn Gott ist hier. Gut, er ist gestern derselbe wie heute und morgen. Er wird morgen wieder derselbe sein, aber eben morgen und nicht heute für morgen, sondern heute für jetzt. Heute für jetzt. Es gibt noch so einen Spruch, heute besuche ich mich mal, mal gucken, ob ich zu Hause bin. Heute besuche ich mal gucken, ob ich zu Hause bin. Und ehrlich, ich bin manchmal nicht zu Hause. Weil ich meinen Gedanken ganz woanders bin. Das vorhin im Lobpreis, ich habe dann auf einmal festgestellt, wo ich überall war in meinen Gedanken. Ich war nicht immer hier. Ich war nicht immer bei dem Lied. Gut und, nee, nicht gut, dann habe ich es verpasst. In dem Moment habe ich es verpasst. Habe ich die Gegenwart Gottes hier verpasst. Jesus war da, wo er war, bei den Menschen, die gerade ihm gegenüberstanden und beim Vater, mit dem er verbunden war. Er war ganz da. Woraus schließe ich das? Ich schließe das daraus, dass er so aus der Präsenz heraus, aus dem Dasein heraus gehandelt hat und gesehen hat. Er hat die Menschen gesehen, die vor ihm standen. Und wenn wir nämlich nicht in der Gegenwart sind, sondern in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sind wir ja auch nicht bei den Menschen, der uns gerade gegenüber ist. Und nicht bei der Tätigkeit, die wir gerade machen. Und wir können Gott in der Tätigkeit, die wir gerade machen, nicht entdecken. Ich finde das eine wirkliche Übung. Also für mich und vielleicht geht's euch auch so. Wir können ja durch die Welt stolpern und nichts sehen. Manchmal brauchen wir sicher den Schutz, dass wir nicht alles sehen, weil es würde uns total überfordern. Wenn wir alle Nachrichten, die wir in den Nachrichten sehen, in uns aufnehmen, glaube ich, könnten wir es nicht ertragen. Im Moment ist es so fürchterlich, was wir ja in so vielen Ländern, wo so viel Chaos ist, so viel Schrecklichkeiten, so viel Krieg, wir könnten das ja gar nicht verkraften. Und da müssen wir uns sicherlich schützen. Und doch ist die Frage, auch in unserem Alltag, ja, ich denke, wir müssen da unterscheiden, ne, im Alltag. Also ich merke, wenn ich einkaufe, dann habe ich meinen Zettel Und ich habe natürlich schon den nächsten Termin im Kopf. Und dann das, schnell, schnell. Und in der Schlange an der Kasse komme ich vielleicht in die Gegenwart. Wenn ich nicht ungeduldig da stehe und denke, hoffentlich bin ich jetzt bald dran. Aber wenn ich dann sage, so, jetzt stehe ich hier und jetzt habe ich meine Pause, weil ich kann hier warten, ich darf hier warten. Es geht nicht so schnell. Und mir dann bewusst mache, Gott ist hier. Gott ist hier. Wow, und hier sind noch so ein paar kostbare Menschen, alles kostbare Geschöpfe Gottes, und dann nehme ich sie wahr. Und vielleicht ergibt sich dann das ein freundlicher Blick oder ein freundliches Wort. Muss aber auch nicht. Manchmal gehe ich durch die Welt und dann auf einmal stelle ich fest, wieso gehe ich eigentlich so schnell? Geh doch mal langsamer. Und es tut mir gut. Ja. Jesus, glaube ich, lebte in dieser Gegenwart. In Klammern, ich glaube allerdings auch, es war damals leichter als heute, weil diese ganzen Reize nicht da waren. Und wir müssen schauen, wie wir mit den vielen Reizen umgehen. Woraus sehe ich, dass Jesus in der Gegenwart war, wie er reagiert hat und mit den Menschen umging, mit denen, die er traf? Und da habe ich jetzt zwei Punkte dazu. Erstens, Jesus ist ganz in der Gegenwart und sieht das Potenzial und die Berufung der Menschen. Und zweitens, Jesus sieht das Herz und die Nöte der Menschen. Und ich glaube, das konnte er nur, weil er in der Gegenwart gelebt hat. Zwei kleine Abschnitte dazu. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinem Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Eine andere Berufungsgeschichte aus Johannes 1. Da erzählte Andreas seinem Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden, und führte ihn dann zu Jesus. Und Jesus blickte Simon an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Und dann traf er Philippus und dann Nathanael und er hat ihnen allen etwas zugesagt. Und er hat sie gesehen. Er hat sie wahrgenommen und er hat das Potenzial in ihnen gesehen und er hat gesagt, ihr sollt Menschenfischer sein oder du bist der Fels. Er war in der Gegenwart, er hat den Menschen gesehen, er war mit seinem Vater verbunden, in dem Moment hat von seinem Vater offensichtlich gehört und dann hat er es ihnen zugesprochen. Genial. Genial. Jesus sieht das Potenzial in ihnen. Er sieht es auch in uns und er möchte uns hineinnehmen, dass wir auch mehr entdecken, was für ein Potenzial im anderen ist. Es kann damit beginnen, zu entdecken, was der andere für ein Geschenk ist für uns. Wenn wir ihn entdecken und wenn wir merken, dass er so ganz anders ist als wir, entdecken, das ist speziell in jemand in einem anderen. Und da möchte Gott mich beschenken. Durch diese andere Art, durch diese andere Begabung, durch diesen anderen Charakter. Das ist ein Geschenk für mich. Und das Potenzial, es wäre auch eine Möglichkeit, so Menschen zu begegnen, die Jesus noch nicht kennen, nicht zu schauen, was fehlt ihnen denn, wo könnte das Evangelium und Jesus ihnen denn helfen, sondern was könnte Jesus mit ihnen vorhaben, was haben sie an Potenzial in sich. Ich finde eine gute Perspektive. Das andere, Jesus sieht das Herz an, er sieht die Nöte der Menschen, er sieht tiefer. Das ist ja auch ganz oft in den Evangelien, wo wir dann lesen, bei der Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, er sieht ihre tiefsten Nöte, er sieht ihre Sehnsucht und begegnet ihr mit Wertschätzung. Er sieht aber auch die Motive der Pharisäer, die dann wieder kommen und ihn was fragen und ihn aufs Glatteis führen wollen, und er lässt sich nicht aufs Glatteis führen. Er sieht die Not des Gelähmten, der da durchs Dach gelassen wird, und sieht, dass er nicht nur krank ist, sondern dass er Vergebung braucht, und spricht ihm das zu. Er sieht uns und er sieht unseren Mitmenschen und er sieht tiefer und möchte das in uns wachsen lassen. Das ist ein Teil des Erbes von Jesus in uns. Er möchte in uns wachsen, dass wir hier sein können, in der Gegenwart, weil er uns in der Gegenwart begegnen möchte. Er möchte in uns wachsen, dass wir sehen können mit seinen Augen. Ein paar kleine geistliche Übungen für die nächste Woche. Es wäre eine Möglichkeit, diese Passage aus dem Gebet, wenn es euch denn anspricht, öfter zu beten, um sich bewusst zu machen und Jesus wirklich zu bitten. Zu beten, dass er uns einen tieferen Blick gibt für unsere Mitmenschen, dass wir das Potenzial entdecken, vielleicht aber auch ihre Sehnsüchte und Nöte. Wir könnten auch schauen im Evangelium, wo lesen wir das von Jesus, und uns davon inspirieren lassen. Und wir könnten uns auch selber eine Zeit nehmen und uns anschauen lassen von Jesus. Und vielleicht hören wir ihn, wie er uns unsere Sehnsucht freilegt, die vielleicht ganz verschüttet ist von den vielen alltäglichen Dingen. Und wie er uns auch etwas zuspricht, wie er dem Petrus zugesagt hat, du bist der Fels. Vielleicht sagt er uns auch etwas zu. Also danken wir dir, dass du uns siehst, tiefer als das, was uns vor Augen ist. Und wir danken dir für dein Vorbild, aber dass du nicht nur Vorbild bist, sondern dass du in uns lebst und deshalb dein Leben in uns ausbreiten möchtest. Und deshalb bitten wir dich, wachse in uns. Wachse in uns, in deiner Fähigkeit, ganz da zu sein, wo wir jetzt sind, und die Menschen zu sehen und ihre Nöte, ihr Potenzial und ihre Berufung. Wachse in uns im Erkennen dessen, was der Vater tun will. Wachse in uns in der Fähigkeit, die Werke des Vaters zu tun und mit deinen Augen zu sehen und in deiner Kraft zu handeln. Amen.